Hallo und herzlich willkommen heute zur Ausgabe 201 meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Heute ist ein besonderer Tag, denn wir starten eine neue Serie, die Zukunftswinzer. In den letzten beiden Episoden haben wir die Realität des deutschen Weinbaus unter die Lupe genommen. Und sie war, weiß Gott, nicht immer schön. Mit Professor Simone Lohse ging es um wirtschaftliche Herausforderungen, steigende Kosten, sinkender Konsum, Preisdruck. Mit Professor Hans-Rainer Schulz sprachen wir über die Folgen des Klimawandels, Trockenstress, Spätfröste, Starkregen und die Grenzen klassischer Rebsorten. Diese Gespräche haben eines sehr deutlich gemacht. So wie bisher kann es im Weinbau nicht weitergehen. Aber was heißt das konkret? Welche neuen Wege gibt es jenseits von Resignation und Rückzug? Wer denkt den Weinbau mutig und klug neu? Genau hier setzt unsere neue Serie an. Zukunftswinzer stellt Menschen vor, die nicht nur Probleme benennen, sondern praktische, zukunftsfähige Antworten entwickeln. Eine dieser Antworten lautet Zukunftsreben. Pilzwiderstandsfähige Sorten, die weniger Pflanzenschutz brauchen, besser mit Trockenheit klarkommen und dabei neue sensorische Perspektiven eröffnen. Und niemand könnte diese Serie besser eröffnen als Eva Vollmer. Sie ist nicht nur profilierte Winzerin und Pionierin in Sachen Zukunftsweine. Sie ist auch das Gesicht, die Stimme und das Herz einer Bewegung, die den Weinbau ökologischer, ökonomischer und resilienter machen will. Mit ihr spreche ich über die Kraft der Reben von morgen und darüber, wie sie helfen können, dem Strukturwandel und dem Klimawandel gleichzeitig zu begegnen. Deshalb freue ich mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid und wünsche euch allen viel Inspiration bei dieser Auftaktfolge der Zukunftswinzer. Bühne frei nun für die Protagonistin der heutigen Episode von Genuss im Bus. Bühne frei für Eva Vollmer. Los geht's! Herzlich willkommen, liebe Eva. Ich freue mich, dich heute hier im Podcast zu haben.
Ja, Herr Wolfgang, ich bin total geehrt, dass ich da sein darf.
Liebe Eva, mit dir und mit dieser Episode möchte ich ja so eine kleine Serie hier im Podcast starten, also mehrere Folgen, die sich jeweils mit besonderen Aspekten, interessanten Fragestellungen rund um die Thematik Zukunftsreben beschäftigen. Zukunftsreben, das ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, die Bezeichnung, die du und mit dir so eine Gruppe von Winzern in den Ring geworfen habt, während der landläufige Begriff für diese robusten Sorten ja eigentlich immer noch Piwis ist. Und das ist die Abkürzung für pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Könntest du mal zwei Dinge für mich auf den Punkt bringen? Erstens, was sind Zukunftsreben? Und zweitens, was unterscheidet sie von anderen Rebsorten, nennen wir sie mal die klassischen Europäer?
Ja, ich meine, nennt man das Kind, wie man es will, aber ein positiver Hafen, der sollte gefunden werden. Und Zukunftsweine könnte auch mit robusten Reben übersetzt werden oder widerstandsfähige Weltretterreben. Also nenn das Kind, wie es will. Die Bedeutung ist, dass man von einer Rebkreuzung spricht, wo die besten Abwehrkräfte einer amerikanischen Wildrebe drin stecken oder einer asiatischen. Dazu kommt der leckere Europäer und schwuppsdiwupps haben wir ein neues Kind an Reben mit neuem Namen. Das heißt, da ist nicht mehr gelernt, ist gelernt. Riesling, Burgunder und Co., also alle Traditionsliebhaber, die jetzt quasi im Automatismus sich in der Bar, an der Theke oder im Regal mit Riesling eindecken, den wir ja immer noch lieben, der hat jetzt neue Namen zu lernen. Und die Rubrik Pilz und Widerstand, die fand ich halt als jemand, der auch die Absicht hat, das dann am Ende zu verkaufen, das Getränk, äußerst unattraktiv und habe dran rumgedacht, wie kann man dann für ein ganz, ganz, ganz wichtiges und gutes und vor allen Dingen auch den Weinbau in die Zukunft führendes neues Gut in der Weinwelt einfach, wie kann man da Schranken abbauen? Wie kann man Hafen öffnen, statt jetzt hier einfach direkt den Riegel dicht zu machen und zu sagen, hier lieber Konsument, da kommt was Neues. Das ist ganz, das ist zwar lecker, aber irgendwie, ja, klingt komisch. Klingt komisch, ist aber so.
Ja.
Also wir sprechen nach wie vor von Reben, wir sprechen nach wie vor von Trauben. Wir haben da gar keine großen Unterschiede, bis auf die Traube selbst, die eben diese Robustheit, diese Widerstandsfähigkeit gegen die Pilzkrankheiten, also gegen die Mehltau-Pilzkrankheiten hat, nicht ganz geschützt ist davor. Also so ein bisschen Mensch braucht das noch und Mensch und Pflanzenschutz. Aber wir haben 80% Pflanzenschutzeinsparung, eine extrem harte Traubenbeere auch, also der Wildtyp, der wilde Amerikaner oder Asiate bringt da auch eine unheimlich starke Bärenschale mit rein. Das heißt, gerade bei unseren Klimaschwankungen, und da laufen alle meine Worte drauf hin, Klimaschwankungen bedeuten Starkwetterereignisse, bedeuten eine wilde, ungezähmte Natur, die einfach in die Extreme geht. Also extrem heiß, extrem kalt, extrem irgendwas. Und das muss die Traube da draußen, die Rebe, vertragen. Und wir wollen ja, wir gehen mit dem Ziel an die Arbeit, gesunde Trauben einzufahren im Herbst. Und wenn eben die Klimaverschiebung so ist, dass der Herbst zu einer ganz anderen Jahreszeit auch stattfindet, beziehungsweise der ist halt verschoben, da kommt ganz viel Hitze mit rein vom Sommer noch. Und das war früher eben ganz anders. Und wenn wir im Herbst nass haben, brauchen wir eine harte Bärenschale. Also härtere Bären mit einer anderen Traubenarchitektur, die sind also oft sehr viel lockerer als unsere klassischen Sorten. Und die robuste, harte Schale ist auch ein Schutz gegen Sonnenbrand. Also alle diese Extreme, die da draußen in der im Klimawandel auf uns zukommen.
Verstehe, Eva. Aber trotzdem noch mal einen kleinen Schritt zurück. Wir sagen ja auch jetzt nicht zu Grauburgunder, Spätburgunder oder Riesling klassische europäische Sorten, sondern wir sagen Riesling, Spätburgunder, Chardonnay, wie wir es kennen. Wir könnten ja auch einfach sagen Sauvignac, Donau-Riesling, also die Namen dieser Sorten. Reicht das nicht? Ist der Markt sozusagen resistent gegenüber neuen Rebsorten, die da erscheinen? Hat er da eine besondere Zurückhaltung? Wieso brauchst du da nochmal einer besonderen Bezeichnung?
Ja, wir sind ja so ein bisschen in der Findungsphase. Also immer wenn was Neues beginnt, ist erstmal die Unkenntnis da. Es ist auch es ist eine Unbekanntheit. Und wie viele Jahre hatten die Reben Zeit, in die Köpfe zu kommen? Also der Riesling ja einige Jahre, also so ein paar hundert Jährchen haben wir unser Hirn an Riesling gewöhnt, obwohl Riesling jetzt als Wort, sagen wir mal, kein hochattraktives ist, es ist halt gelernt. Und die Konsumenten sind schon auch sehr Rebsorten fixiert und Rebsorten animiert beim Kauf. Und jetzt stelle man sich vor, diese neuen Reben, die jetzt in den Ring kommen, werden ja aus verschiedenen Händen eher neu kreiert. Also das ist ein Züchter, der kann aus der Schweiz kommen, der kann aus Deutschland kommen. Und plötzlich hat er nach 25, 30 Jahren eine neue Rebe. Und bei der bleibt es aber nicht, sondern wir haben aktuell 40 neue Reben. Und wir sind in der Findungsphase, dass man sagt, welche Rebe geht ins Profil? Also ein paar von denen, zum Beispiel Sauvignon Gris, hat extreme Profileigenschaften, wo man auch sagt, jawohl, die wird in der Größenverbreitung auch die Chance haben, in die Köpfe zu kommen. Weil man möchte gerne als Weinkonsument sich doch auch mit Rebsorten beschäftigen. Und wenn man nicht weiß, wie man sie ausspricht oder wenn man überfordert ist, was einen da aromatisch erwartet. Es ist ja auch Erwartungshaltung ganz viel bei Wein, dass man gelernt hat, Mensch, also mir schmeckt Burgunder. Und da ist schon Weiß- und Grauburgunder auch schon ein Unterschied, weil viele Leute sich den Szenestar Grauburgunder ausgesucht haben, obwohl Weißburgunder eine sehr, sehr attraktive Sorte ist. Und da ist ganz, ganz viel schon im Kopf, das Geflecht, was vom Konsumenten geprägt ist. Und wir können jetzt nicht 20, 30, 40 neue Sorten auf den Markt schmeißen und vom Konsumenten erwartet, dass er es versteht. Weil die Fachwelt ist ja erstmal dran, alles zu verstehen.
Verstehe, das macht Sinn. Das macht absolut Sinn. Und du hast es ja angedeutet, Eva, wenn wir über diese Sorten reden und die aus ihnen entstehenden Weine, dann vor allem ja vor dem Hintergrund der aktuellen großen Herausforderungen der Branche, ne? Also Ökonomie und Ökologie. Auf der einen Seite steigende Kosten, Absatzprobleme, Konsumzurückhaltung, sinkende Rentabilität und auf der anderen Seite die Herausforderungen, die sich infolge des Klimawandels mit all seinen verschiedenen Ausprägungen ergeben. Und dabei geht es ja nicht nur darum, die Folgen des Klimawandels abzumildern, sondern auch um die Frage, welchen Beitrag kann denn die Landwirtschaft und im Speziellen der Weinbau leisten, dass sich die Zukunft unserer Erde, unserer Böden und ihrer Lebensräume insgesamt nicht noch weiter verschlechtert. Und du hast dich erinnert, ich habe ja kürzlich mit Simone Lohse und dem Hans-Rainer Schulz über diese Dinge hier im Podcast gesprochen. Und mit dir als Zukunftswinzerin will ich jetzt genau an der Stelle anknüpfen, die Diskussion aber in eine neue Richtung lenken und dich fragen, was getan werden kann, um sich dem von mir gerade noch mal beschriebenen Zangengriff von Ökonomie und Ökologie ein Stück weit zu entziehen. Eva, gehören die Piwis zu den Innovationen im Weinbau, die gleichzeitig auf zwei der größten Herausforderungen unserer Zeit antworten, den Klimawandel und den Strukturwandel? Vielleicht fangen wir mal mit dem Klimawandel an.
Ja, also erstmal Antwort unbedingt. Das ist ohne Frage, Fragezeichen und auch keine Anführungszeichen, sondern ja, es gibt Bausteine und das ist einer der Hauptbausteine. Punkt. Und wenn wir den Klimawandel sehen, ich hatte vorhin von den Starkwetterereignissen gesprochen. Ich meine, wir platzieren uns ja als Naturteilnehmer da ganz stark drin. Und Wein ist schließlich ein Luxusgetränk und kein Grundnahrungsmittel, auch wenn es der Winzer gern so definiert. Es ist natürlich ein Lebensgenussmittel und auch ein Kulturgut, was aber auch Teilnehmer an dem Umweltgeschehen ist. Und ich bin als denjenige Mensch, der auch Verantwortung trägt in seinem Zyklus der Natur, ja bedacht daran, in dem Lebenszyklus Rebe möglichst reduziert zu handeln. Wir haben da CO2, wir haben Stickstoff, wir haben eben den Faktor Pflanzenschutz oder ein bisschen härter formuliert Pestizide, wir haben Diesel, wir haben Wassereinsatz, also den Wasserverbrauch, wir haben die ganze Sparte Energie und Emission. Also wir sind Teilnehmer mit unserem Handeln, die Pflanze in einem gesunden Zustand zu ernten. Und wenn man da mit einem harten, starken Glied in der Kette arbeitet, das eben weniger angefahren werden muss, also weniger mit dem Traktor besucht werden muss, und zwar 80% weniger Pflanzenschutz, das ist ja so.
Okay, das ist schon mal eine Hausnummer.
Genau, es ist eine Hausnummer. Ich meine, nicht jeder Typ dieser neuen Reben schafft das in seiner Gänze, aber wir sind so zwischen 50% und 80% unterwegs und es wird noch besser. Also die neuen Typen, die jetzt in der Pipeline sind, die versprechen ja noch mehr Eldorado. Und jetzt kommen aber die Entscheidungen, die ich für die nächsten 30, 40 Jahre auch zu fällen habe mit der Pflanzung. Und da sehe ich ganz klar, dass wir als Klimateilnehmer eben unser Möglichstes tun müssen, wenn wir uns Menschen was Gutes tun, eben mit dem Wein, dass wir da auch einen Teilnehmer in der Natur haben, der im Maximum robust ist. Das hat man früher gar nicht so bedacht. Aber der Mensch ist schon jetzt auch in einer ganz anderen Verantwortung des Individuums in seinem Handeln als Klimabeteiligter. Mhm,
Gucken wir nochmal da. Also weniger Pflanzenschutzmittel braucht ihr, weniger Überfahrten, das spart Diesel, das spart natürlich aber auch Manpower-Einsatz, ne? Du brauchst den Fahrer nicht.
Auch nicht mehr, genau.
Der da fährt. Also das leuchtet auf den ersten Blick ein. Das andere hast du gesagt, sie sind auch robuster gegen Extremwetterereignissen und hast auch, glaube ich, den Faktor Wasser genannt. Da habe ich jetzt noch nicht verstanden, wo da die Rebsorten die Vorteile haben.
Ja, das ist vielleicht, also das darf man nicht über einen Kamm scheren. Auch Piwis, auch Zukunftsreben haben Durst. Das ist eher so das Thema, welche Unterlage, und das ist nochmal ein ganz neues Thema, also welcher Wurzelstock wird da gewählt, damit die Traube eben mit Wasser versorgt ist. Ich rede da eher jetzt Wasserverbrauch, dass man das Pflanzenschutzmittel eben nicht hat und kein Wasser verbraucht. Aber die Sorte hat doch auch einen Wasserbedarf natürlich. Wenn wir von Klimarobustheit reden, dann am meisten von dem Sonnenbrandfaktor, dass wir eben eine härtere Schale haben. Ich meine, das ist jetzt aber auch nur Studie am lebenden Objekt oder Eigenstudie, dass mein Sauvignon Gris als junge Rebe, die ja also als 2016 gepflanztes, noch durstiges Pflänzchen, echt im Vergleich zu anderen Beobachtern, Jungfeldern, eben weniger da am Verdursten war. Das habe ich gesehen, aber naja, stell dir vor, wenn der Nachbar da jetzt eine andere Unterlage drunter hat, dann ist dieser Faktor auch schon zerstört und das müsste man eigentlich eher so ein bisschen noch professioneller über die Zeit, weil die Entwicklung noch viel zu jung ist. Also die Reben sind noch zu jung, um da jetzt
Genau.
auf Fakten sich zu stützen.
Ja, man muss natürlich in jeder Hinsicht deren Entwicklung beobachten. Da hast du völlig am Anfang ja gesagt, wir starten ja im Grunde genommen erst in diese Entwicklung in größerem Stile hinein. Da wird sich noch viel Neues ergeben. Wie schätzt du denn die Risikoanfälligkeit an gegenüber Ernteausfällen? Ist die geringer als bei den klassischen Europäern?
Da haben wir auf jeden Fall mehr Chancen. Also ich habe jetzt ein paar interessante, harte Jahre auf dem Buckel. Jetzt die 23er und der 21er und der 16er und so weiter. Also gerade auch Herbste, die so ein bisschen ruckelig und unruhig und wetterinstabil waren. Also die Zukunftsreben stehen da wie eine Eins. Das ist ganz klar und also da kommt man hin und jubelt, weil die sind stabil. Und bleiben, die warten auf einen auch, bis man kommt und erntet und üben nicht so einen Druck aus und sagen, naja, morgen bin ich hinüber. Das geht durch die dickere Beerenschale extrem gut und auch durch die verbesserte Traubenarchitektur.
Verstehe. Und nun haben wir ja auch auf der Bühne der Politik, glaube ich mal, beschlossen, bis 2030 etwa 30% des Weinbaus biologisch zu machen. Das heißt also, wir wollen eine Ökologisierung des Weinbaus. Und viele sagen ja, das ist sehr ambitioniert, kriegen wir gar nicht hin. Wie siehst du das? Können nicht gerade die Piwis, die Zukunftsreben, da einen ganz, ganz essentiellen Beitrag leisten?
Also bis zum Ende gedachter Bio-Weinbau funktioniert nur mit der Pflanzung von diesen Reben. Das ist, muss ich mir erst selbst eingestehen und am eigenen Leib erspüren. Natürlich bin ich echt in einer wunderbaren Koexistenz gerade. Ich habe ja noch Riesling, ich habe Burgunder, ich bin also ausgestattet mit traditionellen Reben und baue da coole Tröpfchen aus. Aber wenn ich jetzt meine Bilanz auf jetzt mittlerweile 38% von diesen neuen Reben eben sehe, dann ist es ein extrem viel ökologischeres Handeln in der schon auch gut aufgestellten Öko-Idee, um zu sagen, naja, dein Grundauftrag ist, reduziert unterwegs zu sein. Und der Grundauftrag ist auch ein maximal möglich oder ein maximales Aufkommen an Biodiversität zu schaffen. Und das geht eben gerade drum, dann nur, wenn du nicht oft auf deinen Böden rumjuckelst. Also das ist ja dann wie so ein Teufelskreis in einer sehr harten Saison, wenn immer wieder Regen fällt, dann kommt man auf die Böden drauf, da wollen die gar nicht, da brauchen die einen nicht, weil in dem Moment, wo der Boden aufgeweicht ist, ist zwar oben der Pilz am Tango tanzen, aber der Boden ist nicht bereit für eine Überfahrt, gerade nicht mit den Traktoren, die immer schwerer und besser ausgestattet werden. Ja.
Verstehe.
Genau.
Also das ist einleuchtend. Die Piwis haben hier sogar einen großen Auftrag, ne, wenn man so will. Und ihr als Zukunftswinzer mit ihnen gemeinsam da voranzugehen und voranzukommen. Denn das ist ein ehrenwertes Ziel, 30%. Und das ist ja noch längst nicht das Ende der Fahnenstange. Bis 2050 sind wir vielleicht bei 60 oder 70 oder sollten zumindest dort angekommen sein. Du hast einen zweiten Faktor ja schon en passant immer wieder ja erwähnt bei dem, was du sagst, nämlich, dass wir durch diese Zukunftsreben auch im Handling ganz klare Kostenreduktionen haben. Weniger Pflanzenschuss, weniger Überfahrten, Arbeitsaufwand wird geringer. Das ist auch eine höhere Resilienz, zum Beispiel bei dem aktuellen Fachkräftemangel. Das ist einsichtig, aber auf der anderen Seite müssen sie ja auch verkauft werden, ne? Und lass uns mal auch darauf schauen. Siehst du da besondere Absatzpotenziale? Brauchst du eine klare Positionierung dann auch oder eine andere Kommunikation, um auf dem Markt erfolgreich zu sein? Was sind deine Erfahrungen?
Ja, witzigerweise, bei deiner Aussage beißt sich gerade die Katze in den Schwanz bei Kosteneinsparung. Wenn man jetzt ich habe eine ganz tolle Studie aus Luxemburg liegen und wenn du jetzt so runde 1000 Euro pro Hektar Kosten bei den konventionellen Sorten siehst oder bei den traditionellen Sorten und 500 Euro, also knapp eigentlich 50% weniger bei den Piwi, dann sagst du, juhu, ich habe für einen Hektar eigentlich 500 Euro gespart. Jetzt kann ich mir aber was kaufen für. Du kannst dir dafür nichts kaufen. Schon, aber nicht so viel, weil die Kraft, die es braucht und die Energie und den Mut und die positive Bühne, wir merken es ja mit den Zukunftswinzern. Wir sind ja nicht als Mahnmal unterwegs und wollen sagen, hier, alle anderen sind jetzt hier irgendwie blöd unterwegs, sondern wir reißen die Arme auf und sagen, unsere Branche hat die Möglichkeit, und zwar in ihrer Gesamtheit, Teil sein dieser positiven Welle, auf dem der Weinbau jetzt schwimmen darf und auch muss, also betriebswirtschaftlich, ökologisch, aber auch gesellschaftlich, haben wir einen riesen Wandel auch zu bewältigen, aber sind ja auch froh, dass es Wandel gibt, sonst wäre es Stillstand und der ist auch nicht gesund. Aber in dem Moment, wo ich jetzt am Konsumenten arbeiten darf oder mit dem Konsumenten zusammen diese Welt entdecken darf, der auch eine gewisse Verantwortung in seiner Gesellschaft spürt. Ich meine, es ist ja nicht jeder mit Scheuklappen unterwegs und denkt sich, Klimawandel ist ein Gespenst, sondern an die Menschen, die wir jetzt gehen, wir haben viele, viele offene Menschen dabei, die diese positiven Botschaften verstehen. Wir haben aber auch ganz viel Zwiespalt im Sinne von, na ja, das ist mir alles schon bewusst und will ja auch nichts kaputt machen mit meinem Konsum, aber die immer noch auf vertraute Impulse setzen. Also man glaubt gar nicht, wie automatisch Konsum und auch erfahrungsbasiert Konsum funktioniert. Gelernt, ist ein ganz, ganz schwieriger Faktor und unser Gehirn lässt sich da auch nicht veräppeln und wir brauchen da auch wirklich extrem viel gute Ideen und auch eigentlich Kapital und auch Marketingbudget, um zu sagen, laut, groß, sichtbar, verständlich, einfach, zugänglich. Und das geht nur, wenn wir in einer Bewegung unterwegs sind, die wirklich ganz, ganz viele und bunte Charaktere hat und die vor allen Dingen immer auch in Bewegung bleibt, indem sie die Türen aufhat für diejenigen, die auch dazustoßen wollen. Aber es ist schon ein hartes Brot, das zu tun, weil wir natürlich gegen Jahrzehnte gelernte Gebrauchsmuster nicht ankämpfen, sondern wir wollen ja auch Riesling nicht abwählen,
Verstehe, ja.
sondern in einer Koexistenz. Die Betriebe haben nämlich beides und die wollen beides natürlich gut positioniert wissen und in der positiven Imagepflege. Weil Riesling ist ja nicht der Teufel, nur weil er nicht so robust ist, sondern es ist immer noch unser Schatz. Ja.
Aber es gibt ja beides, Eva. Es gibt ja auch den Reiz des Neuen. Wenn ich mich erinnere an andere Jahrzehnte, da kam dann australischer Chardonnay oder Shiraz hier auf den Markt und die Leute haben, boah, wow, interessant, neu. Also auch mal was Besonderes, wo man sich fast hingezogen fühlt, es mal zu probieren und sagt, Mensch, das ist ein anderer Geschmack, eine etwas andere Stilistik. Und Riesling hat ja nun auch nicht in der gesamten Bevölkerung so ein super gutes, lupenreines Image. Und insofern kann ich mir auch vorstellen, dass man auf dieser Welle, des Neuen ein bisschen schwimmen kann und es gerade attraktiv ist.
Genau, also Abenteuer, Neugier, auch neues Erlebnis. Da sind wir ganz, ganz stark natürlich in diesen Wellen schwimmen wir, weil wir auch wissen, das geht nur über eine Revolution, das geht nur über Tatendrang, das geht nur über Learning by Drinking, das geht nur über quasi energetisch hochwertige und animierte Menschen, die Bock haben, auch mal einfach von den Mustern wegzugehen und trotzdem immer noch total lecker haben. Weil das wäre jetzt nämlich fatal, wenn wir jetzt was aufziehen, das zwar ganz gut ist, aber wo wir an Lecker einbüßen müssen. Und das Schöne ist, dass wir darauf vertrauen können, dass die Winzer da draußen einen super Job machen und von Jahrgang zu Jahrgang neue Brillanzen ausarbeiten, weil nämlich auch die Reben von Jahr zu Jahr eine Etage tiefer gehen. Also die sind ja jetzt auch teilweise noch junge Spunde, mit denen man da auch im ordentlichen Trinkigkeit-Level unterwegs ist und deren Potenzial noch gar nicht ausgeschöpft
genau.
ist.
Genau. Und wie steht's damit, dass man einfach auch mal gelegentlich sagt, Mensch, ich muss ja den Namen der Sorte oder die Namen der Sorten gar nicht aufs Etikett packen. Ich kann das ja so machen wie die Italiener, die Franzosen und die Spanier, die ja Herkunft draufschreiben oder mitunter auch mal einen Fantasienamen und den Sortennamen einfach verstecke, den gar nicht in vorderster Front bringe.
Ja, das wird eine Mischkalkulation sein und eine Strategie des einzelnen Betriebes, weil ganz klar, wenn jetzt nur noch irgendwelche gewurschtelten Namen auf dem Tablett stehen, dann sind wir, also dann darf eine Weinkarte eigentlich nur 3 Positionen haben oder auch 5 und dann hat man ein ganz schmal gefahrenes Linien- und Sortenprogramm oder auch Sortimentsprogramm. Ich glaube, dass das natürlich geht. Irgendwann sind die Fantasienamen halt auch ausfantasiert. Das wird dann auch zum Problem, dass man kaum noch irgendwelche Marken oder Patente dran kriegt, weil ja schon ganz viel besetzt ist. Und dafür ist dann auch gut zu sagen, einige Sorten dieser tollen neuen Errungenschaften werden in die Profilierung gehen. Das habe ich vorhin schon mal angedeutet, dass du wunderbare Wahnsinns-Cuvée machen kannst im Rotweinbereich, im Weißwein-Trockenbereich, im Weißwein-Fruchtbereich. Das sind Giganten. Also mit diesen Aromaten, die wir da im Keller haben, können wir spielen ohne Ende. Das macht einen Riesenspaß. Aber letztendlich dann auch dieses im Profil agierende, aha, so ist Sauvignon Gris, das macht die Weinwelt attraktiv, weil diesen Hafen, den man dann hat, um zu sagen, oh, ich kenne mich mit Sauvignon Gris aus, danach giert auch ein Weintrinker. Mhm. Und ich kann ja auf meiner Karte auch beides haben. Also ich bin mit beiden unterwegs und traue aber jetzt zum Beispiel auch einem Hibernal nicht zu, der Einzelstar als einzelgenannte Sorte zu sein. Also zumindest nicht in Deutschland, weil es eben ein nicht ganz so einfach über die Zunge zu bringendes Wort ist. Ja.
Eva, nenn doch mal die aus deiner Sicht 3, 4, 5 interessantesten, potentesten Sorten aus dieser Linie.
Also es ist Sauvignon Gris, es ist Sauvignac, wir haben Cabernet Blanc, also das sind die weißen Stars. Ich wünsche mir auch, dass Calades Blanc nach vorne kommt. Der hat viel, viel Potenzial, aber noch nicht den Pflanzrhythmus, den man sich so wünscht, oder die Pflanzhäufigkeit. Und wenn wir, also ich nenne jetzt keine Nischen, also Muscaris ist eine wundervolle Sorte, aber es ist genauso wie Gewürztraminer eine Nische, ja, Punkt. Ja. Also das ist, wie es ist. Und im roten Bereich werden wir auf Cabertin und Sauternes Noir stoßen, sehr, sehr verbreitet. Vielleicht noch Cabernet Cortis. Mhm. Das sind so die im Moment die kleinen Anführer in diesem großen Topf, den es gibt, weil als Winzer, da stehst du ja auch manchmal wie der Ochs vom Berg, weil du hast noch nicht viel probiert, du hast die Sorte noch nicht live wirklich irgendwie erleben, erspüren und erfahren können und kannst dich nur stützen auf die Rebschulen, die dir viel erklären, die Kollegen, die es schon haben oder auch wirklich Intuition und sagen, ich kann aus dieser Sorte vielleicht sogar noch mehr machen als mein Nachbar.
Mhm. Ja. Die Namen jedenfalls klingen doch alle sehr eingängig, zugänglich, oft mit einem frankophilen Hauch. Also an der Attraktivität der Namen kann es nicht liegen. Ne?
Genau. Es gibt ja auch ganz, ganz spannende und witzige Entwicklungen aus Österreich, dass die dann die Donau davor gesetzt haben, also Donau, Riesling und Co. Ja. Also das finde ich schon, manche schimpfen und sagen, Mensch, das ist doch jetzt irgendwie ein Abklatsch oder was ist denn da passiert oder warum ist es denn zugelassen worden? Ich finde es ganz nett, ein ganz nettes Spiel und gibt's aber jetzt, das wird es hier nicht geben in Deutschland, dass man plötzlich ein Rhein-Silvaner oder irgendwas hier bekommen. Also da sind die Sortenämter, glaube ich, zu spitzfindig und werden das nicht zulassen.
Du hast vorhin von der Bewegung der Zukunftswinzer gesprochen. Also es ist eine Bewegung, eine Gruppe von Winzern, die wahrscheinlich immer größer wird. Wie viele Winzer engagieren sich denn bereits?
Ja, wir sind über 70 Betriebe, die wirklich tatkräftig mithelfen. Natürlich auch weit verstreut, wie der Wind so weht. Also in fast jedem Anbaugebiet von Deutschland, aber auch über den Teller oder Kellerrand hinaus gestoßen, also mit Österreich, mit Luxemburg. Die Schweiz ist sehr interessiert, sogar jetzt Dänemark, also nördlicher geht immer. Aber auch die neuen Weinbauregionen, die neuen Weinbauländer, wenn wir da Mecklenburg sehen und so, also Dinge, die man noch gar nicht heute so wirklich auf dem Schirm hat, aber die natürlich auch im Klimawandel Player sind und merken, dass die Zonenverschiebung der Weinbauländer natürlich auch zu Ungunsten der heißeren Klimate geht. Also ich meine, in Frankreich, in Italien, Spanien, da ist ja jetzt auch, die haben das umgekehrte Thema der Hitze, der Dürre, der zu heiß für Weinbau regional Geschichte. Und das wird noch ein heißes Eisen im wahrsten Sinne des Wortes, wo es das überall hin verschlägt. Aber ich finde auch toll, also es muss ja nicht immer jeder bei allem dabei sein. Hauptsache es kämpft jeder für das Gleiche. Ich finde super, dass einige einfach Bewegungen sich parallel emporgehoben haben, dass es ein PV-Kollektiv gibt, die für eher so die badische Problematik kämpfen, dass da die kleinen Betriebe wirtschaftlich sein müssen und sogar Umfropfungen machen oder Umveredelungen, also die Rebsorten umfirmieren. Also jeder, der auf diesem Gebiet kämpft oder auch schon die Pioniere, die losgestapft sind, da hat noch keiner an solche neuen Reben gedacht oder eher verteufelt. Also die sind alle so wichtige Bausteine und helfen natürlich, das bekannt zu machen.
Wo steht die Bewegung mittlerweile? Wie ist die Akzeptanz bei anderen Weinbaubetrieben im Inland zumindest, kannst du es vielleicht beobachten? Und wie groß ist das Interesse in der Branche, also im Fachhandel, in der Gastronomie, im LEH an euren Produkten?
Ja, am Anfang war man noch ein Schock im Sinne von, was machen die denn da? Wollen die Riesling abschaffen? Nee, wollen wir nicht. Wir wollen nur die Bühne freimachen für diese extrem wichtige Neuheit, die wir haben. Und mittlerweile, das Interesse ist groß. Auch die Pflanzbereitschaft ist groß. Also am Anfang noch eher, naja, kritisch beäugt und jetzt voll in allem innovativer Triebkraft des Weinbaus integriert. Aber auch, und das muss man mit leicht weinendem Auge dann dazu sagen, wo du jetzt quasi die andere Seite des Marktes, also nicht die Winzerschaft, sondern eher die Vermarktungsbühne ansprichst, da ist es echt noch ein hartes Brot, ein harter Kampf, dort in die Automatismen der Konsumenten einzudringen, weil wir ja auch, wenn wir von Sommeliers sprechen, wenn wir von den Menschen sprechen, die am Regal oder am Tisch die Weine raushauen und rausempfehlen in diese Konsumwelt, in diese Genießerwelt, dann ist es natürlich schwer, weil dort ist auch nicht mal jeder ist ins Tiefste ausgebildet. Und dann vertraut man dann auch noch eben auf diese No-Brainer, auf Grauburgunder und Co., weil das halt einfach mit weniger Worten, obwohl wir es ja schon geschafft haben, also durch die Bewegung, das auf wenig wollt ihr mal die leckere Zukunft probieren, wäre so ein Zack-Gespräch an der Bar oder am Weinfest, ja, weil man natürlich da gar keine Zeit hat, um ins Gespräch zu kommen und zu sagen, Mensch, ihr habt hier eine super nachhaltige Rebe, freut euch, die Weinwelt ist im Umbruch, da wird was ganz lecker, da ist was wunderbar. Also das braucht Zeit und die Zeit ist nicht da, weil Zeit ist Geld und Personal und am Regal muss es halt selbsterklärend sein. Und das haben wir, da arbeiten wir dran, aber geschafft haben wir es noch nicht. Okay. Schön, man muss ja auch immer wieder noch was
wieder neue haben. Aufgaben haben. Also die siehst du in Richtung Verbraucherakzeptanz, in Richtung pfiffige Kommunikation, um die Vorurteile gegenüber diesen neuen Rebsorten abzubauen. Und da helfen sicherlich natürlich auch Events und Multiplikatoren, ja, wie vielleicht auch dieser Podcast, der gehört wird und vielleicht ein Stück auch neugierig machen kann. Wenn jetzt auch das ein Winzer hört, ist ja auch nicht ausgeschlossen. Wie können denn Winzer Teil eurer Bewegung werden?
Ja, also immer her damit, herzliche Einladung. Wir haben kein Korsett, das wir tragen, dass man sagt, Mensch, du musst jetzt erstmal x Prozent das und das und deine Reben müssen so und so alt und tralala. Also das wäre alles ein Hindernis, es nicht zu tun und zu sagen, na ja, gut, dann mache ich halt doch alleine. Sondern wir sind offen, wir sind nicht nur biologisch, sondern wir haben alle Wirtschaftsformen, alle Wirtschaftsweisen in einem Boot. Und das läuft dann alles über Mitgliedsbeitrag. Also man zahlt einen Jahresbeitrag. Und wenn man richtig großes Rad drehen will, was die Winzer ja auch sollen, wir wollen ja auch ein paar Fläschchen draußen in der Welt stehen sehen, der bezahlt dann nochmal so einen kleinen Obolus pro Flasche, damit die Bewegung auch ihr Budget bekommt, um weiter laut zu sein. Weil Markenarbeit, wir haben ja hier das erste Mal die Chance, dass eine professionelle Marke rund um Peavies entsteht und oder Zukunftsreben entsteht, die wirklich auch Gas gibt und professionelle Methoden nimmt, damit da Identität reinkommt und nicht dass die Unantastbarkeit eben aufgehoben wird und dass das in das Verlangen, also wir wollen Verlangen und wir wollen ein attraktives Produkt und das muss in die Köpfe.
Also Zukunftsreben sind nicht nur einfach eine Alternative, sondern eine Notwendigkeit.
Ja, da ist kein Zweifel dran.
Wir haben ja anfangs gesagt, das ist heute die Auftakt-Episode für eine ganze Reihe von Episoden, die in den nächsten Wochen hier bei Genuss im Bus online gehen. Ich bin unter anderem in Franken, dort im Steigerwald Rödelsee beim Weingut Hemberger, an der Mosel beim Staffelter Hof, am Bodensee in einer ganz anderen Ecke beim Weingut Haug. In Rheinhessen werde ich zwei Betriebe besuchen, Wedekind in Nierstein und Wohlgemut Schnür in Gundersheim. Das sind ja Betriebe, die du kennst, Mitstreiter. Welchen Ausblick würdest du für die nächsten Episoden jetzt schon mal geben wollen?
Also ich sag, schnallt euch an, weil da haben wir eine gute Varianz zusammen. Eine wahnsinnige Vielfalt an Menschen, an Impulsen, an Energie und auch an Typen, die ihre wahnsinnige Geschichte darum erzählen können. Also einfach nur Sprachrohr bist du, Wolfgang, also mit all diesen wunderbaren Winzer da draußen für diese neue, schöne Welt. Und keiner wird sein wie der andere. Also man wird jedes Mal sagen, Mensch, wow, also jetzt habe ich wieder wahnsinnig viel dazugelernt. Also hörenswert.
Danke, Eva. Und was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Zukunft das neue Normal ist. Zukunftsweine sind das neue Normal. Manchmal braucht man keine Worte mehr, sondern einfach den Genuss. Und darum dreht sich's.
Ich danke dir, Eva, ganz, ganz herzlich. Und wünsche dir, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen.
Ja, auf eine leckere Zukunft, mein lieber Wolfgang.
Auf eine leckere Zukunft. Lasst es euch schmecken, so wie ich immer sage. So, ihr Lieben, das war Episode 201 von Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Zu Gast war Eva Vollmer, die nicht nur mit ihren Weinen überzeugt, sondern auch mit Haltung, Klarheit und Innovationsgeist. Denke, sie hat uns eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in den Zukunftsreben steckt für den Markt, für den Klimaschutz und für eine neue Generation von Winzerinnen. Wenn ihr Eva und mich live erleben wollt, dann kommt zu unserem gemeinsamen Webinar am 3. Juni um 19.30 Uhr zum Thema Zukunftsweine zwischen Hoffnung und Realität, was neue Rebsorten heute schon leisten. Dieses Webinar mit Eva ist Teil einer umfangreichen Serie. Das heißt konkret, in den kommenden Wochen erwarten euch weitere spannende Live-Webinare, zum Beispiel auch eins mit Professor Dr. Simone Lohse über die ökonomische Zukunft des Weinbaus und viele andere Themen rund um Sensorik, Weinstile und verantwortungsvollen Weinbau in schwierigen Zeiten. Alle Termine findet ihr auf meiner Website und ein Link in den Shownotes dieser Episode führt euch dorthin. Abonniert den Podcast, teilt die Folge und bleibt neugierig auf die Zukunft des Weinbaus. In genau 14 Tagen geht es weiter hier bei Genuss im Bus. Dann mit einem Zukunftswinzer aus Franken. Mehr wird heute noch nicht verraten. Bis dahin, alles Gute und lasst es euch schmecken.